Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Amtszeit des neuen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz begann mit einer Überraschung. Manche sagten auch mit einem Wählerbetrug. Kurz nach der Wahl wurde der alte Bundestag nochmal zusammengerufen, um eine Grundgesetzänderung und neue Schulden von fast 1 Billion Euro durchzudrücken. Und das, obwohl Merz im Wahlkampf noch gesagt hatte, dass er genau das nicht tun würde. Nun hat die Regierung Merz also Geld ohne Ende zur Verfügung, sollte man meinen. Doch plötzlich fehlen wieder Milliarden. 172 Milliarden Euro, um genau zu sein, fehlen Finanzminister Klingbeil für den Zeitraum 2027 bis 2029. Das wurde vor einigen Tagen bekannt. Wie kann das sein und was macht die Regierung mit den Milliarden der deutschen Steuerzahler? Der Journalist und Buchautor Klaus-Rüdiger May beschäftigt sich seit Jahren damit, wie in Deutschland Steuergeld ausgegeben und verschwendet wird. Und er hat auch die aktuellen Zahlen für den neuen Haushalt 2026 schon vorliegen. Hallo, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, im März wurden noch neue Schulden aufgenommen, die in der bundesrepublikanischen Geschichte ihresgleichen suchten. Und jetzt sind die Kassen im Bund schon wieder klamm. Wie hat die Bundesregierung, wie hat Finanzminister Klingbeil von der SPD das geschafft?
Ja, da fragen wir uns alle. Das ist ja schon ein Wunderwerk. Denn man müsste dann schon ein wenig tiefer schaufeln und sehen, was eigentlich schon seit Jahren in dieser Republik im Argen liegt. Im Argen liegt, dass die Wirtschaft schwächelt, spätestens seit 2021, dass die Ausgaben in die Höhe gehen. Das betrifft besonders das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Also wir sehen, dass die Rentenkasse kurz vorm GAU stehen. Wir sehen, dass die Krankenkassen kurz vor der Pleite stehen, die gesetzlichen zumindest. Wir sehen, dass die Ausgaben für das Bürgergeld steigen, nur um es an einem Beispiel festzumachen. Wir hatten in 2024 noch 46 Milliarden Euro für das Bürgergeld. Es werden in diesem Jahr 52 Milliarden. Und die Diskussion tobt ja, ob da nicht jetzt mal reduziert werden kann. Aber keiner sagt, wo es reduziert werden kann. Und da sind wir genau bei Ihrer Frage. Die Ansprüche werden immer mehr. Keiner will dem anderen wehtun. Jeder will seine Projekte durchsetzen. Das wird alles ermöglicht, indem die Schuldenaufnahme explodiert.
Jetzt fehlen also 172 Milliarden Euro. Die Ampelregierung war noch an einer wesentlich kleineren Finanzierungslücke zerbrochen. Besteht diese Gefahr auch für die schwarz-rote Regierung von Friedrich Merz?
Oh ja, das denke ich schon. Also man muss dann gerechterweise sagen, dass alles, was Frau Merkel noch unter den Teppich gekehrt hat, all das, was dann die Ampel unter den Riesenteppich gekehrt hat, das bricht jetzt so alles aus. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Zahlen angucke, dann ist der Bundeshaushalt so etwas wie ein geplatztes Sofakissen. Man sieht, welche Investitionen alle verschoben worden sind auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Man sieht, was durch falsche Politik, sprich Energiepolitik, sprich Migrationspolitik, alles an Kosten entstehen, die auch explodieren. Gleichzeitig weiß man, dass man jetzt die Bundesbahn irgendwie mit viel Geld ausrüsten muss, damit die überhaupt noch fährt. Dieser Bundeshaushalt ist deswegen auch so eine schwammige Geschichte, weil es dieser Regierung daran mangelt, die notwendigen Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo ist das Ziel, wo geht es hin, wie kann ich diesen deutschen Staat sanieren? Und diese Frage stellt man sich nicht, sondern man versucht, alles irgendwie zu finanzieren.
Kommentatoren erwähnen auch die Mütterrente, die ins Kontor schlagen würde, außerdem den Wachstumsbooster für die Wirtschaft. Sind das tatsächlich Gründe?
Na, diese ganze große Rentendiskussion, die hat ja zwei Haken, wenn man so will. Der eine Haken ist, dass wir spätestens seit den 80er Jahren eigentlich eine große Rentenreform hätten machen müssen. Die wurde verschlafen, nicht gewollt, weil man weiß, so eine Reform ist schwierig. Herr Blüm hat sich noch hingestellt, einige werden sich erinnern, und hat plakatiert, die Rente ist sicher, ja, ja, für ihn. Insofern hat man die notwendigen Reformen, als es noch Zeit war, gar nicht angepackt, sondern lieber der nächsten Regierung mit hingeschoben und jetzt auch wieder weitergeschoben und jetzt auch wieder weitergeschoben. Das ist der eine Haken. Und der zweite, bei dieser ganzen Rentendiskussion und übrigens auch Diskussion Krankenkassen, ärgert mich eins, dass immer von den Boomern gesprochen wird und von denjenigen, die doch eigentlich jetzt mal länger arbeiten sollen. Mag ja alles richtig sein, nur wir haben eine unehrliche Debatte, wenn wir nicht darüber reden, wie steht es a. ums Bürgergeld und b. wie werden die Sozialsysteme, das heißt die Rentensysteme, aber vor allen Dingen auch die Systeme der gesetzlichen Krankenkassen dadurch belastet, dass wir immer mehr Leute haben und auch ins Land holen, ins Land lassen, die nirgendwo eingezahlt haben, aber Ansprüche haben. Wir reden nicht, welche Kosten letztendlich durch die Migration entsteht. Wenn wir nicht mal darüber reden, müssen wir über Mütterrente gar nicht erst anfangen zu reden.
Wenn wir bei den Milliardenausgabenposten sind, kommen wir auch um die Zahlungen für die Ukraine nicht herum. Die bestehen ja aus verschiedenen Teilen. Kann man sagen, wie viel schickt Deutschland pro Jahr in die Ukraine direkt und über die EU?
Also insgesamt haben wir von 2021 bis heute ungefähr um die 50 Milliarden in die Ukraine geschickt. Da sind dann aber auch schon dabei die EU-Anteile. Und was die deutsche Finanzierung betrifft, ist sie relativ ausgeglichen zwischen dem EU-Anteil und Anteilen aus dem Bundeshaushalt. Das heißt, Deutschland finanziert schon sehr viel. Man kann ausgehen davon, dass mindestens 9 Milliarden Euro im Jahr fließen in die Ukraine. Und letztendlich kann man die Zahl insofern nicht ganz genau fassen, weil sie auf die verschiedensten Ministerien verteilt ist.
Auch die Finanzierung von sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen durch die Regierung, geht ja weiter unter Kanzler Merz. Gibt es da eindeutige Zahlen oder kann man nur schätzen, wie viel Geld diese NGOs pro Jahr bekommen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema und in der Tat, wir wissen ungefähr, was das Programm Demokratie Leben an Ausgaben mit sich bringt. Aber wir haben keine genaue Übersicht, weil auch aus den Ministerien Gelder abfließen. Also ich schätze ja, dass wir mindestens 1,5 Milliarden Euro an NGOs erstmal zahlen im Jahr. Wahrscheinlich ist es auch noch mehr. Die Regierung hat das schon sehr gut versteckt, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja im letzten Jahr den Skandal, dass der Abfluss der Mittel und die Verwendung vor allen Dingen der Mittel nicht wirklich bei allen richtig kontrolliert worden war. Da ist auch ein Wildwuchs da, das muss man ganz deutlich sagen.
Die meisten NGOs, die mir bekannt sind, sind im Prinzip Vorfeldorganisationen von SPD, Grünen oder Linken. Kennen Sie noch andere, die vom Staat gefördert werden?
Wissen Sie, das ist schwierig. Dann gibt es plötzlich eine NGO, die gründet dann klugerweise eine Unter-NGO, die dann wiederum mit einer anderen zusammenarbeitet und dann kommt über drei Ecken das Geld. Und deswegen macht es das so schwierig, das zu kontrollieren, das Ganze. Die Regierung wäre gut beraten, wir finanzieren keine NGOs mehr. Der große Schaden für die Demokratie besteht darin, dass ein tiefer Staat entsteht und der tiefe Staat entsteht nicht dadurch, dass im Hintergrund irgendwelche Geheimdienste oder was weiß ich und Polizei und Staatsanwalt ihre Geschäfte machen. Nein, der tiefe Staat entsteht dadurch, dass vor den Staat immer mehr NGOs, die zum Teil sogar hoheitliche Aufgaben übernehmen. Und deswegen ist es für die Demokratie essentiell, dass die nicht mehr finanziert werden.
Dass die SPD diese NGO-Förderung gerne fortsetzen will, war ja klar. Es sind ja ihre Leute, die davon profitieren. Aber warum machen CDU und CSU da mit? Brauchen die diese Organisation inzwischen selbst auch, in Klammern, für ihren Machterhalt?
Ja, eigentlich nicht. Das haben wir ja gesehen, als Ende Januar 2025 Herr Merz seinen Entschließungsantrag durch den Bundestag bekommen hat und alle standen Kopf in dieser Republik, weil etwas Normales geschah. Und zwar eine Partei hat einen Antrag eingebracht, eine andere Partei hat zugestimmt, nämlich die AfD. Und plötzlich wurden Aufläufer wie immer auf der Straße organisiert und es wurden ja sogar Parteibüros der CDU angegriffen, wenn wir uns daran erinnern. Die Regierung Merz arbeitet, im Grunde ist es die Fortsetzung der Politik von Angela Merkel. Herr Merz, den ich auch mal den Außenkanzler genannt habe, fährt gerne in der Welt herum, gibt sich gerne als großer Kanzler und im Land selbst lässt man die SPD machen, was die SPD will, bloß kein Knatsch mit den Sozialdemokraten. Dafür kriegen wir andere Dinge. Ich weiß nur nicht so genau, was die Union inzwischen bekommen hat.
Das heißt, im Inland wird im Prinzip die Politik von der SPD bestimmt. Wo sehen Sie denn im aktuellen Haushalt und auch im kommenden Haushalt noch große Möglichkeiten, Geld einzusparen?
Oh, da gibt es doch einiges. Und zwar, wissen Sie, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit entstanden ist? Das ist entstanden, weil es mal eine Diskussion gab. Ursprünglich war das beheimatet im Bundeswirtschaftsministerium und es fehlte nach einer Regierungsbildung ein Amt für einen Minister. Und dann hat man zwei Abteilungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium ausgegliedert. Das wurde dann das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und insofern kann man das komplett streichen. Und das, was wirklich notwendig ist, kann man wieder zurücknehmen in das Bundeswirtschaftsministerium. Dann ist man schon mal bei rund 5-6 Milliarden Euro, die man sparen kann. Sie müssen ans Bürgergeld ran. Da sind mindestens 15-20 Milliarden möglich zu sparen. wenn wir uns überlegen, dass wir in Deutschland es nicht schaffen, den Energiepreis, die Stromsteuer für alle herabzusetzen, aber gleichzeitig 500 Millionen Euro überweisen nach Südafrika, dass die dort erneuerbare Energien bevorzugen, dann wird das schon irre. Also wenn ich das mal zusammenrechne, was ich sehe an Möglichkeiten, kommen wir locker auf 20 bis 30 Milliarden Euro, die man erstmal einsparen könnte. Aber das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass das, was sozusagen den Haushalt auch in die Höhe treibt, dass das beendet wird. Und zwar eine grundlegende Veränderung der Migrationspolitik erstens. Zweitens eine grundlegende Veränderung der Energie- und Wirtschaftspolitik, wo ja Frau Reiche versucht heranzugehen, aber sie wird natürlich ausgebremst, wo es nur geht.
Was vermuten Sie, was der Grund ist, warum die Regierung Merz nun eigentlich die Politik der Ampelregierung fortsetzt mit noch mehr Schulden? Ist es Unfähigkeit? Was vermuten Sie?
Ach, ich glaube, da spielen viele Motive eine Rolle, aber das Hauptmotiv mag sein, dass wir eine politische Elite inzwischen haben, die an politische, ich sag mal, Spielchen gewohnt ist, die an einen bestimmten Ablauf von Politik gewohnt ist, der nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich glaube, die leben noch komplett irgendwie in den 80er, 90er Jahren. Das hat sich aber verändert. Und es ist eben nicht mehr so, dass Deutschland eine sehr starke Wirtschaftsmacht ist. Das bröckelt ja. Es fließt immer mehr Geld ab und es wird immer weniger Geld eingezahlt, weil die Wirtschaft schwächelt. Wir werden dieses Jahr wieder eine Rezession kriegen. Die Wirtschaft muss wieder anspringen und sie springt nicht an durch das, was die Regierung denkt. Aber die Regierung lebt momentan nicht nach dem Prinzip Hoffnung, sondern nach dem Prinzip Illusion. In 2, 3 Jahren wird uns der Laden spätestens auseinanderfallen. Die Wirtschaft wird nicht anspringen und die Kosten werden weiter ins Gigantische wachsen.
Nun haben andere europäische Länder wie beispielsweise Frankreich und Italien im Vergleich zu Deutschland viel höhere Schulden angehäuft. Kann sich Deutschland darauf berufen?
Naja, Italien kann sich das leisten aus 2 Gründen. Erstens haben die Italiener ja über den Fonds Next Europe Generation, wo Deutschland für die Schulden kräftig gerade stehen wird. Da hat ja Italien aus dem Fonds 194 Milliarden Euro bekommen. Das heißt, damit ist erstmal der Staatshaushalt ganz gut abgesichert. Das Zweite ist, dass die Italiener sich sagen, ja, solange wir Geld pumpen können, machen wir das. Wir können uns das ja leisten, weil die Refinanzierungskosten nicht so hoch sind, solange Deutschland das AAA hat. Das heißt, solange Deutschland noch diese Kreditwürdigkeit hat, hält Deutschland damit die EU hoch. Und damit verschuldet sich der Club Mediterran, also Frankreich und Italien, sehr gern. Frankreich ist noch viel schwieriger. Die stehen eigentlich im Grunde, wenn sie ehrlich zu sich sind, vom Staatsbankrott.
Nun hat Deutschland schon riesige Schulden gemacht und macht weiter Schulden. Wie geht das jetzt weiter? Also wie sieht die Perspektive aus?
Also die Perspektive sieht aus, dass wir auf ein Eisberg zufahren, wo wir in den Staatsbankrott kommen. Das hat ja schon Lindner gesagt. 2027, 2028 kommen wir wirklich in eine schwierige Situation. Und die ist einfach dadurch gegeben, dass dann die Sondervermögen alle sind, zum Teil. Und zum anderen Teil müssen wir dann anfangen, die Schulden aus der Corona-Zeit zu tilgen. Das heißt, Deutschland muss Schulden zurückzahlen und das zusammengenommen mit den Babyboomern, die immer stärker jetzt in Rente gehen, mit der Explosion der Sozialkosten. All das wird zu einem riesigen Problem und wir haben jetzt schon eine Nachhaltigkeitslücke von 14,5 Billionen Euro.
Über die schuldenmachende deutsche Bundesregierung und die Lücken im Bundeshaushalt sprach ich mit dem Journalisten und Buchautor Klaus-Rüdiger May. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.